SWR 2 Leben.
Pardon?
Claudio Nascimento sitzt in einem Taxi. Neben ihm zwei Kollegen. Alle sprechen gleichzeitig in ihre Handys. Eine dreistimmige Melodie engagierter Menschen. Sie sind auf dem Weg zu einer Anhörung des Menschenrechtsausschusses im Landtag von Rio de Janeiro. Es wird um die Situation von Lesben, von Schwulen, von Bi-, Trans- und Intersexuellen gehen, abgekürzt LGBTI. Claudio Nascimento ist 48 Jahre alt und einer der bekanntesten Aktivisten zum Thema Menschenrechte der LGBTI in Brasilien. Er verfolgt seit vielen Jahren die Reden von Jair Bolsonaro. Dieser Politiker war erst Abgeordneter im Landtag von Rio de Janeiro, dann Kongressabgeordneter in der Hauptstadt Brasilia. Bolsonaro gehörte immer kleinen, unbedeutenden Parteien an und hatte wenig Macht.
Bolsonaro hat im Verlauf der letzten 30 Jahre so viel Müll erzählt, so viele üble Dinge gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wann er was gesagt hat. Jedenfalls hat er oft wiederholt, dass er stolz auf seine Homophobie sei. Er wolle gegen die Privilegien der Schwulen, Lesben und Trans kämpfen. Das sei eine Krankheit. Die Leute werden schwul, meint Bolsonaro, weil sie von ihren Eltern als Kinder oder Jugendliche keine hinter die Ohren bekommen hätten. Weil sie nicht einmal richtig verprügelt worden seien.
Claudio Nascimento ist Mitarbeiter des Landtagabgeordneten Carlos Mink, der den Menschenrechtsausschuss in Rio de Janeiro leitet. Außerdem arbeitet Claudio ehrenamtlich für die nichtstaatliche Organisation Grupo Arco Iris. Übersetzt heißt die Organisation Regenbogengruppe. Jetzt telefoniert er gerade mit einer Journalistin. Er erklärt ihr, dass eine neu eingesetzte Abteilungsleiterin das Programm mit dem Titel Rio ohne Homophobie umbenennen will. Dieses Programm gibt es seit 12 Jahren. Aber nun soll aus Rio ohne Homophobie Rio in Freundschaft mit den LGBTI werden.
Wir aus der Community sind gegen die Namensänderung. Denn wozu braucht ein Antidiskriminierungsprogramm einen hübschen Namen? Das Antidiskriminierungsprogramm ist doch keine Kontaktbörse, keine Dating-App. Gleich werden wir auf der Sitzung unsere Kritik einbringen. Außerdem wollen wir von der Sozialbehörde wissen, wie es mit dem Programm weitergehen soll. Denn die Mittel wurden gekürzt. Wir verlangen wieder mehr Geld für die Antidiskriminierungsarbeit. Denn Lesben, Schwule, Bi-, Inter- und Transsexuelle erleiden Gewalt. Das ist der Punkt. Der Tourismus ist doch nicht so wichtig wie die Situation der Bevölkerung.
Die Sitzung im Landtag von Rio de Janeiro zieht sich in die Länge. Es sind mindestens 100 Aktivistinnen und Aktivisten gekommen. Das Ergebnis? Es wird mehr Geld versprochen. Wir sind im Gebäude der nichtstaatlichen Organisation Regenbogengruppe. Claudio Nascimento läuft durch den großen Veranstaltungsraum. Er hält sein Handy ans Ohr, telefoniert, verschwindet in einem Büro, kommt wieder zurück, geht in einen anderen Raum. Der Veranstaltungssaal mit seinem schönen Holzboden ist leergeräumt. Gerade wird hier renoviert. In einer Nische steht ein Maler auf einer Leiter und streicht einen Fensterrahmen. Laut schallt der Verkehr durch die offenen Fenster. Die Regenbogengruppe residiert seit 10 Jahren in diesem historischen zweistöckigen Haus im Zentrum von Rio de Janeiro. Claudio stellt zwei Klappstühle auf und nimmt sich Zeit für ein Interview.
Im letzten Jahr mussten wir während des Wahlkampfs einen privaten Sicherheitsdienst für unser Haus anheuern. Denn es gab viele Gruppen, die sich dem Kandidaten Bolsonaro verbunden fühlten und extrem faschistische, gewalttätige und grausame Standpunkte vertraten. Wir hatten große Angst, dass sie hierher kommen und uns angreifen würden.
Claudio Nascimento ist seit 30 Jahren als schwuler Aktivist in Brasilien unterwegs. Schon vor 20 Jahren habe ich ihn interviewt. Damals ging es um AIDS und HIV. Brasiliens neue liberale Regierung versuchte, die sich bedrohlich ausbreitende Epidemie in den Griff zu bekommen. Später interviewte ich Claudio, als er bei der Landesregierung des Bundeslandes Rio de Janeiro angestellt war. Er war der Motor für das Antidiskriminierungsprogramm Rio ohne Homophobie. Das Programm bekam 2013 von der EU-Kommission den Preis für die beste politische Praxis für die Rechte von LGBTI. Damals war Claudios Hoffnung, dass ein ähnliches Konzept bald für ganz Brasilien eingeführt werde.
Ich komme aus dem armen Nordosten Brasiliens, aus dem Bundesstaat Bahia. Meine Familie zog nach Rio de Janeiro, als ich 5 Jahre alt war. Wir sind 14 Geschwister und wir waren sehr arm. Meine Eltern hatten den Traum all der verarmten Menschen aus dem Nordosten, die nach Rio de Janeiro kommen. Sie fliehen aus dem ländlichen Raum in die Städte auf der Suche nach einem besseren Leben. Wir Kinder sollten in die Schule gehen können. Wir sollten ein besseres Leben haben als meine Eltern. Sie sind Analphabeten und konnten nie zur Schule gehen. Hier in Rio gingen wir Kinder tatsächlich alle in die Schule und konnten neue Wege einschlagen.
Seine Familie zog in die nördlichen Vororte von Rio de Janeiro. Die Gegend heißt Baixada Fluminense. Es ist eine Region, die für Armut und Gewalt bekannt ist. Sie dient aber auch als Arbeitskräftereservoir für die Metropole. Von hier kommen die Menschen, die im Handwerk, im Baugewerbe und in den Haushalten der Reichen in Rio arbeiten.
Minha família trabalha com construção civil, pintura, pedreiro, ladrilheiro.
Meine Familie ging ins Baugewerbe. Sie arbeiten als Maler, Maurer, Elektriker. Aber sie sind alle solo selbstständig, ohne eigene Firma. Ein älterer Bruder war schon im Jahr 1973 nach Rio gekommen und hatte alles vorbereitet. Mit seinem ersparten Geld holte er uns 3 Jahre später nach.
Claudio zog mit seiner Großfamilie in ein Haus mit 3 Zimmern.
Ich lernte erst mit 12 Jahren das Fernsehen kennen. Wir hatten immer nur das Nötigste. Wenn mein Vater Arbeit hatte, gab es Geld für Essen, für Kleidung und ein wenig für Medikamente. Das war alles. Meine Mutter war Wäscherin. Sie wusch Uniformen für Polizisten, Feuerwehrleute und andere. Unser Haus war außerdem eine Kindertagesstätte, denn meine Mutter machte aus dem Aufpassen auf Nachbarskinder einen Job. Ich habe schon mit 7 Jahren begonnen zu arbeiten, sage ich immer. Denn wenn ich aus der Schule kam, musste ich mit den Kindern spielen und auf sie aufpassen.
Dentro de casa para cuidar, brincar com coleguinha.
Claudio war der einzige der Geschwister, der später studierte. Er spricht nicht gerne über die Zeit seiner Jugend, als er sein Coming-out hatte und deswegen zu Hause rausflog. Heute hat er keinen Kontakt mehr mit seiner Familie. Sie seien alle sehr religiös, evangelikal oder katholisch, sagt er. Mit 18 Jahren besuchte er seine erste Schwulengruppe. Als er 23 Jahre alt war, beschloss er mit seiner ersten großen Liebe, Adalton, der auch ein Schwulenaktivist war, eine riesige illegale Hochzeit zu feiern. Und die Presse stürzte sich auf sie.
Wir wollen eure Liebesgeschichte kennenlernen. Wie habt ihr euch gefunden? Warum seid ihr zusammen? Warum wollt ihr heiraten? Wo er doch HIV-positiv ist und du bist HIV-negativ. Damals gab es noch viele Vorurteile gegen HIV-positive Menschen. Zu der Zeit wurde auch schon die Ehe für alle diskutiert. Es standen Präsidentschaftswahlen an. Und es war die Zeit der AIDS-Epidemie in Brasilien, wo sehr viele Menschen starben und keinerlei Hilfe erhielten. Alle staunten über uns. Inmitten des ganzen Unglücks 2 Männer, die ihre Beziehung feiern wollen. Es war ein Wahnsinn. Alle großen Zeitungen wollten über uns berichten. Wir kamen auf die Titelblätter als Ehemann und Ehemann und mit der Überschrift, dass die Liebe gesiegt hätte.
E eles serão maridos e maridos. O amor venceu. onde essa rua ficou totalmente lotada.
Die Straße, in der unser Festsaal lag, war verstopft von Menschen. Das war am 29. April 1994. Erst erschraken wir sehr, aber die Leute bewarfen uns nur mit Rosenblättern und Reiskörnern. Wir sagten: Caramba, wie ist das schön. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir Todesdrohungen erhalten. Eine Gruppe von Neonazis aus Rio de Janeiro fühlte sich durch uns beleidigt. Sie drohten, eine Bombe zu legen, unser Haus zu überfallen, uns zusammenzuschlagen und uns zu töten. Wir beide hatten zu der Zeit Leibwächter, 3 Monate lang. Die Polizei stellte die Leibwächter und mein Arbeitgeber, das war die staatliche Rentenkasse, stellte weitere Leibwächter. Auf der Feier gab es viele Sicherheitsvorkehrungen. Die Taschen der Gäste wurden am Eingang nach Waffen und Bomben durchsucht.
Die Zeremonie hielten 2 junge katholische Priesterkandidaten ab. Sie wurden, sagt Claudio, danach aus dem Priesterseminar entlassen.
4 Jahre später starb mein Partner. Infolge seiner HIV-Infektion bekam er verschiedene andere Erkrankungen. Eine davon war die Nebenwirkung des einzigen damals in Brasilien verfügbaren Medikaments gegen AIDS, AZT. Es rief eine Autoimmunkrankheit, eine Art Blutarmut hervor, die nicht heilbar war. Ich bewegte Himmel und Erde, um meinen Partner zu retten. Er war meine erste große Liebe. Er hatte immer zu mir gesagt, dass ich ein Diamant sei, aber ein ungeschliffener. Am Tag, als er starb, rief er seine Familie zu sich und bat sie, mir keine Probleme mit der Erbschaft zu machen. Und dann sagte er zu mir: Heute finde ich, du bist ein geschliffener Diamant, ein seltenes Schmuckstück.
Leider habe nach Adaltons Tod dessen Familie keine Rücksicht auf ihn genommen, erzählt Claudio. Sie beanspruchte das Erbe und alles, was den beiden Männern gemeinsam gehört hatte, für sich. Das Sparbuch, das Auto, die Pensionsansprüche.
Ich war irgendwann so wütend und verletzt, dass ich unser Auto zerstörte. Ich nahm einen riesigen, schweren Hammer und schlug das Auto kaputt und sagte dann zu ihnen: Jetzt könnt ihr es mitnehmen. Das hat mich damals ein wenig erleichtert.
Sein Bericht zog mich so in Bann, dass mir die Stunde auf dem harten Klappstuhl wie ein Wimpernschlag erschien. Ein paar Tage später besuche ich Claudio zu Hause. Ich betrete die Wohnung und ein Hund bellt. Claudio schimpft und lotst den Hund in das Zimmer seines Sohnes und fordert diesen auf, endlich den Müll hinauszubringen. Der Jugendliche taucht auf und schnappt sich die Mülltüte. Als er zurückkommt, wechseln wir ein paar Worte. Dann geht er in sein Zimmer. Claudio holt ein Glas Wasser für uns aus der Küche. Die Wohnung ist klein und aus dem großen geöffneten Wohnzimmerfenster geht der Blick in ein Meer von Bäumen. Ungewöhnlich für ein Hochhaus in Rio de Janeiro. Seit mehr als 25 Jahren wohnt er in dieser Wohnung.
Mein Sohn heißt Alex Yuri und ist 16 Jahre alt. Er ist bei mir, seit er 9 Jahre alt ist. Dieses Jahr ist er ein wenig mehr ausgegangen, zu den Proben der Samba-Schulen und so. Bald hat er Ferien, dann werden wir verreisen. Zuerst fahren wir nach Sao Paulo, danach aufs Land. Er soll auch Zeit für seine Freunde haben und auch hier in Rio ausgehen. Das finde ich wichtig.
Claudio hat 2 Söhne. Sein erster Sohn ist schon vor ein paar Jahren ausgezogen. Er ist der leibliche Sohn seines Ex-Mannes Joao. Ihn hat Claudio damals noch nicht legal adoptieren dürfen. Aber seinen 2. Sohn adoptierte er vor 8 Jahren gemeinsam mit Joao. Denn seit 2011 gibt es in Brasilien die Ehe für alle, die auch das gemeinsame Adoptionsrecht einschließt.
Ich wollte schon immer eine eigene Familie haben. Es war ein starker Wunsch, weil ich so hässlich mit meiner Herkunftsfamilie gebrochen und danach keine Familienbindungen mehr hatte. Bei uns in der Familie war die Sehnsucht, mit anderen zusammenzuleben, immer groß. Es war immer natürlich für mich, eine Familie haben zu wollen. Als ich dann die Ehe mit meinem Ex-Mann einging, wurde das Bedürfnis noch größer. Erst wollte er nicht, aber ich konnte ihn dann überreden, ein Kind zu adoptieren. Und das klappte auch.
Auch diese Adoption durch zwei miteinander verheiratete Männer ging durch die Presse. So wie vieles, was Claudio unternahm.
Ich finde, die Jungs haben ein Recht auf ihr eigenes Leben, unabhängig von mir. Deswegen achte ich darauf, dass ihr Privatleben geschützt wird. Sie geben zum Beispiel keine Interviews. Jetzt, da Präsident Bolsonaro an der Macht ist, muss ich sie noch mehr schützen. Wir wissen nicht, was passieren kann.
Die Ehe mit João hielt 16 Jahre. Sie ging vor einem Jahr auseinander. Da war der älteste Sohn schon ausgezogen.
Die Trennung von João verlief nicht so gut, aber das ist ja normal, das passiert auch in anderen Ehen. Es ist alles noch frisch, wir haben jetzt das geteilte Sorgerecht. Juri ist abwechselnd bei mir oder bei ihm.
Ich frage Claudio, wie er es schafft, zu entspannen.
Jeden Tag versuche ich, eine halbe oder eine ganze Stunde irgendwo einen Cappuccino oder einen Tee zu trinken, ein Stück Kuchen oder so etwas zu essen und nicht über Menschenrechtsthemen zu sprechen. Das mache ich immer, wie ein Ritual.
Das Menschenrechtsprogramm Rio ohne Homophobie startete vor 12 Jahren. Und der damalige Gouverneur von Rio de Janeiro bat Claudio, Projektleiter zu werden.
Ich habe mich lange gegen den Job gesträubt. Ich hatte Angst davor. Denn hier in Brasilien ist es üblich, die sozialen Bewegungen einzubinden, um sie ruhig zu stellen. Sie engagieren Leute, die öffentlich gut angesehen sind, und dann benutzen sie sie für ihre Zwecke, um für sich Werbung zu machen. Und irgendwann, wenn es sich für sie nicht mehr lohnt, schmeißen sie dich raus. Zwischen 2007 und 2017 haben wir wirklich viel erreicht. Ich erinnere mich, dass eine Werbekampagne einmal 8 Millionen Reais gekostet hat. Das waren damals fast 3 Millionen US-Dollar. Dass eine Landesregierung anerkennt, dass ein Teil der Bevölkerung diskriminiert wird und dass eine staatliche Reaktion nötig ist, das ist schon mal was.
Im Jahr 2016 war das Bundesland Rio de Janeiro pleite. Claudio sollte Leute aus seinem Team entlassen. Er schaffte es, Gelder zu akquirieren, und alles blieb beim Alten.
Wir waren groß. Wir hatten 5 Anlaufstellen im Bundesland Rio de Janeiro. In jeder Filiale gab es Psychologinnen, Sozialarbeiter, Anwälte, Koordinatorinnen und Verwaltungsfachkräfte. Jedes Zentrum hatte zwischen 8 und 10 Angestellte. Und hier in der Hauptstadt waren wir 15 Angestellte.
Aber trotz seiner Erfolge musste Claudio eines Tages gehen.
Morgens um 7 Uhr erfuhr ich von meiner Entlassung, weil mich ein Journalist anrief. Er fragte, wie es denn mit dem Programm Rio ohne Homophobie weitergehen solle. Ich verstand gar nichts. Er sagte: Claudio, deine Entlassung ist im Staatsblatt angekündigt. Ich weinte 2 Stunden lang. Dann um 11 Uhr riss ich mich zusammen und ging zu meinem Team. Ich wusste, ich musste ihnen eine Ansage machen. Damals sagte mein Ex-Mann: Nein, geh nicht, schütze dich, spar deine Energien. Aber ich ging doch.
Er machte seinen Rausschmiss öffentlich und präsentierte ausführliche Zahlen zu den Erfolgen des Programms. Es existiert immer noch, allerdings in abgespeckter Form. Im Moment klagen die Angestellten, dass sie seit Monaten ihre Gehälter nicht bekommen haben. In Rio de Janeiro ist seit Anfang des Jahres Wilson Witzel Gouverneur, ein Mann, der sich sehr gut mit Jair Bolsonaro versteht.
Ich kenne Gouverneur Witzel nicht persönlich, aber er fährt dieselbe Politik wie Bolsonaro. Dieselbe Sprache des Hasses, der Abwertung von erkämpften Rechten, der Schwächung der Menschenrechte, der Rechte der LGBTI. Er sagt, Familie besteht nur in der traditionellen Familie. Und jetzt werden wir den Leuten, die die Menschenrechte benutzt haben, um sich Privilegien zu sichern, die Privilegien nehmen. Bolsonaro hat 30 Jahre lang seinen Hass auf die LGBTI benutzt, um sich in der Politik hochzuarbeiten.
Die Lage für LGBTI-Personen, die schon immer schwierig war, wird in ganz Brasilien immer bedrohlicher. Die Berichte von Übergriffen nehmen erschreckend zu. Dann wurde im letzten Jahr die lesbische Stadtabgeordnete Marielle Franco von einem Auftragskiller ermordet. Wer den Auftrag dazu gab, ist unbekannt. Allerdings zeigen Spuren in Richtung eines Sohnes des Präsidenten Bolsonaro. Angst habe er schon, sagt Claudio. Aber
wir zeigen jetzt vor dem Haus eine riesige Regenbogenfahne und ein großes digitales Schild mit dem Namen Regenbogengruppe. In so einem Ambiente der Unterdrückung, wie wir es heute haben, müssen wir Gesicht zeigen. Entweder oder, denken wir. Wir zeigen uns extrem heiter, transparent und sichtbar. Parallel dazu installieren wir aber auch Überwachungskameras draußen und drinnen in den Räumen und eine Alarmanlage. Üblicherweise kommen die Leute, die uns hassen, nur auf uns zu, wenn wir alleine sind. Sie sind feige. Wenn wir in Gruppen sind, zeigen sie sich nicht offen.
Seit einem Jahr sind zwei Parolen auf den vielen Demonstrationen gegen die Regierungspolitik besonders häufig zu hören. Wie zwei Mantras, die zur Stärkung gesungen werden. Der eine Spruch heißt Ele não, er nicht. Damit ist Jair Bolsonaro gemeint, der neue Präsident. Die andere Parole heißt Marielle presente agora e sempre. Marielle lebt. Jetzt und für immer.
Viele Aktivistinnen und Aktivisten aus dem LGBTI-Spektrum, aus der schwarzen Bewegung und der Frauenbewegung tun sich gerade zusammen. Wir gründen hier in Brasilien so etwas wie eine Einsatzgruppe, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wir suchen auch nach internationaler Unterstützung. Denn nach und nach hat sich hier in Brasilien eine Kultur des Hasses etabliert.